Okay, ich begrüße euch zum Chaos-Seminar. Ich heiße Markus Schnalke oder Milo und heute ist Thema Unix-Philosophie und warum sie immer noch aktuell ist. Wie kam es zu dem ganzen Vortrag? Also einmal, wer mit mir zum Docket hat, der weiß, irgendwie bei mir geht es immer um Unix-Philosophie. Und wegen dem ist eigentlich zwangsläufig jetzt mein Vortrag raus, oder? Dass ich den jetzt halt, hängt auch damit zusammen, dass ich beim Herrn Schweigert eine Seminararbeit darüber schreibe. Und der Vortrag heute ist so ungefähr das, was ich in der Seminararbeit auch behandle. Die wird in wenige Wochen fertig sein und dann natürlich auch öffentlich zugänglich. Die setze ich auf Wiki-Seite und schicke eine Mail über die Mailingliste. Also wird sich bestimmt auch lohnen, die zum Lesen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und auch auf CCC-Seite. Ja, die Unix-Philosophie. Wer weiß da was dazu? Also ich würde mal sagen, wer weiß so viel, dass er jemand anders was darüber erzählen könnte?
Kennst du die es bei Unmounts in der Klassenwelt ist?
Also, dass man bei Unmount das N weglässt, das, ich möchte mal sagen, das hat vielleicht nicht direkt was mit der Unix-Philosophie zum Do, aber... Ja, machen wir Handzeichen. Wer weiß so viel, dass er was erzählen könnte? 1, 2, 3, 4. 4 ungefähr von 20, 22. Wer weiß gar nichts, außer dass der Name vielleicht schon mal gehört hat? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und die andere? Ja, vielleicht mal ein bisschen was. Die sich jetzt auskennen, was wisset ihr? Also hier oben das N bei Unmount. Einfach vielleicht irgend so ein paar Stichworte. Wirf mal was in den Raum.
Jedes Programm versucht das, was es tut, nur das zu tun und das gut zu machen.
Jedes Programm versucht nur das eine zu machen, das es eben selber macht und das aber gut zu machen.
Extrem
ist schon mal gut.
Extrem
gute C-Schnittsteller. Hier oben vielleicht noch. Okay, das, was der Jürgen sagt, das ist schon mal ziemlich gut.
Ich habe bevor ich gekommen bin, mit ein paar Kollegen ein Spiel gespielt, wer die meisten Unix-Kommandos mit zwei Buchstaben kennt. Das ist auf die ganze Menge gekommen. Also,
ja. Also der Michael hat das Spiel gespielt.
Ja, mit 2 Byte, wie viel kann man damit kodieren, Mike?
Also die
2 Buchstaben. Also SL, Show Locomotive.
Also es ging gerade darum, wie viele Programme es gibt, die nur 2 Buchstaben als Name haben. Und da gibt es eine ganze Menge, das ist so. Jetzt über Debian Devil Mailingliste ist erst vor 2, 3 Tagen so eine Anmerkung gekommen, ja, und es gibt, glaube 45 Pakete in Debian, die einen Namen mit 2 Buchstaben haben. Also hat da jetzt nichts direkt mit zum Tor, aber Ed gehört zum Beispiel auch dazu und Ed. Ja, aber da gibt es keine extra Pakete. Aber das, was du meinst, natürlich auf Unix gibt es eine ganze Menge Befehle, die nur 2 Buchstaben haben. Also keine offizielle, so viel ich weiß, außer W.
W, genau.
Und?
X, genau. Und großes X, ganz wichtig.
Ja, okay, aber X ist... Nicht eigentlich Unix. Also zumindest kommt X nicht aus der Bell Labs, sondern halt vom MIT. Aus heutiger Sicht ist es Unix, aber das, also die aus der Zeit, über die ich jetzt rede, da ist X eher was Separates. Ja. Was ich gelesen habe, ist, dass die Befehle. Das ist ein anderes X, ja. nur ganz kurz, ich habe gelesen, dass die Befehle mit einem Buchstabe eigentlich für den Endanwender reserviert sind. Also so war das wohl mal in Anfang der 70er Jahre, dass die Befehle mit nur einem Buchstabe am Endanwender quasi Namespace für den Endanwender sind Und ich schätze mal, das weiß ich allerdings nicht, dass der Befehl W ein Skript von einem Endanwender war, der halt so populär war, dass es dann in Distribution geschafft hat. Aber das weiß ich nicht, das ist gerade. Es gibt viele Unixe, ja, es gibt viele Unixe und es gibt auch viele Linux-Distributionen. Der Artikel gehört zur Unix-Philosophie als Ganzem. Aber das Unix, um das es mir geht, ist eigentlich die Obermenge von Konzepten, die Unix darstellt. Und im Besonderen das Unix, das aus den Bell Labs kommt, eben von 69 bis Mitte der 70er Jahre. Das ist die Grundlage für das zum größten Teil.
Kann man Unix auch als Single-User-Multix bezeichnen, wenn man das genealogisch...
Ob Unix ein Single-User-Multix ist? Multix und Unix sind in ganz andere Eigenschaften, das sind die viel unterschiedlicher. Also dass Unix am Anfang nur zwei User hatte, also User Accounts, eben Root und Nicht-Root, das hat da damit jetzt nichts zum tun. Ja. Was Multix ist, muss ich selber nachlesen. Aber ich fange jetzt mal an, weil ihr wisst, ihr überziehe sowieso immer und ich habe mir heute eigentlich vorgenommen, bis um 9:45 fertig zu sein. Ja, was sind die Ziele von dem Vortrag? Ich möchte euch die Unix-Philosophie vorstellen. Ich hoffe, dass ihr sehen werdet, dass die meiste moderne Software schlecht ist, aus meiner Sicht und aus der Sicht der Unix-Philosophie. Ja, wart's ab. Ich versuche euch zu erklären, wieso man die Software besser machen könnte, wenn man der Unix-Philosophie folgt. Was die Vorteile der Unix-Philosophie sind und wieso die meiner Meinung nach auf jeden Fall zu besserer Software führt. Und ich möchte euch auch davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass man gute Software hat. Es geht nicht nur darum, dass man Software hat, die irgendwas macht, sondern es geht darum, dass man Software hat, die Sachen gut macht. Ja, und zum Nachdenken möchte ich auf jeden Fall anregen. Das mal ganz grundsätzlich bei alle meine Vorträge. Wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch darüber informiert, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Ja, als kurzer Überblick. Als erstes mal also ein paar grundlegende Sachen zum Verständnis. Dann die Frage, was ist die Unix-Philosophie? Und vor allem wie, also es gibt verschiedene Definitionen für die Unix-Philosophie. Und ich beschäftigte mich hauptsächlich mit der von Gancars, wie er sie definiert. Das ist der Hauptteil von meinem Vortrag, eben das zum Erläutern, was Gancars über die Unix-Philosophie erklärt. Dann kommen ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben, also konkreter Software, dann praktisch und nicht mehr so theoretisch. Allerdings alles mit Folien, also nichts. Ich habe nicht vor, irgendwas vorzumachen, außer es kommen jetzt irgendwelche Anregungen. Ja, zum Hintergrund. Wie bin ich zur Unix-Philosophie gekommen? Das hat angefangen, als ich DWM gefunden habe. Ich bin da, DWM ist im Sommer 2006, ist das von Anselm zum ersten Mal rausgekommen, als erste Release rausgekommen. Oder nicht Release, sondern er hat angefangen zum Entwickler. Und ich bin dann im Herbst dazugekommen und habe quasi DWM fast von Anfang an mitverfolgt, bin seitdem auf der Mailingliste und das da auf der Mailingliste zum sein und mir DWM anzugucken und die Diskussionen, die es sonst dann noch so gegeben hat, das war mein Einstieg in Unix-Philosophie, weil DWM ist sehr gut nach der Unix-Philosophie entwickelt. Da findet man ganz viele von den Sachen, die ich heute erzähle, findet man da wieder. Und auch die ganze Community, die jetzt Suckless heißt, und Suckless.org ist die Domain, da geht es eigentlich um die Unix-Philosophie. Und Das sind einerseits sind es theoretische Diskussionen und zum anderen eben auch konkrete Projekte, die eben nach den Konzepten aufgebaut sind. Dann Cat Dash V Considered Harmful, das ist ein Paper, 7 Seiten ungefähr, von 83 von Pike und Kernighan, und die diskutiert das Problem, aus ihrer Sicht das Problem, dass in BSD, Unix, manche Unarten sich breit machen. Und heutzutage würde man eher sagen, ja, BSD, die sind ja noch schlank und so im Vergleich zu dem GNU-Zeug. Aber damals war es halt eher so, ja, BSD, die sind ja Features ohne Ende im Vergleich zu dem, was aus den Bell Labs kommt. Das Paper heißt so, und der Aufhänger an dem Paper ist, dass Cat die Option -V hat und -V zeigt nicht sichtbare Zeichen in der Alternativdarstellung da an. Und das sollte eigentlich nicht im Cat sein. Lese das Paper unbedingt mal, das lohnt sich, da kommt ein Link, kommt auf die letzte Folie. Wenn man das liest, dann sagt man entweder, genau so, das trifft es auf den Punkt, oder wenn man es nicht versteht, dann wird man vermutlich mit der Unix-Philosophie, wird sie einfach etwas verstanden und etwas sich nutzen können. Dann The Unix and the Echo, das ist ein kleines Märchen auf einer halben Seite. Das hat Doug McIlroy geschrieben. Doug McIlroy ist der Projektleiter gewesen von der Abteilung, die Unix entwickelt hat. Und er erzählt über das Problem, was macht Echo, das Kommando Echo, wenn es keine Parameterübergeberkriege hat. Was sollte das machen? Und da hat es in den 70er oder 80er Jahren hat es da halt Diskussionen gegeben, was sollte Echo dann machen? Und der kleine Text auf der halben Seite, der zeigt sehr schön, wie die Sichtweise oder die Denkweise ist in den Bell Labs, dass es eben das Richtige machen sollte. Und die Frage ist, was ist das Richtige? Und ich finde, das ist da sehr schön drin beschrieben. Der Text findet man im Internet oder abgedruckt in dem Buch. Hier so auf einer halben Seite. Das Buch habe ich schon mal gezeigt. The Unix Programming Environment muss man lesen. Das ist, wenn man heutzutage irgendjemand der Kofler empfiehlt, da hätte man früher das Buch empfohlen. Und ich möchte sagen, der Unterschied ist halt, dass das hier qualitativ deutlich besser ist. Und alles, was man zur Unix-Philosophie so wissen will oder wenn man mehr wissen will, da bleibt einem eigentlich bloß eins, man muss in die Vergangenheit gucken. Weil heutzutage findet man sowieso arg viel, aber wenn man mehr wissen will, immer in die Vergangenheit. Und um was für Vergangenheit geht es da? Es geht um Ende der 60er, 69 ist Unix, hat es mit Unix angefangen. Frühe 70er, da ist die Entwicklung zum größten Teil in den Bell Labs passiert. Also bevor sich das Ganze so auf die Welt verbreitet hat. Zu dem Zeitpunkt sind Betriebssysteme einfach riesige, komplexe Dinger. Und ganz schön ist da das Buch von Fred Brooks, The Musical Man Month. Muss man lesen. Also jedes Buch, das ich hier zeige, muss man mal lesen. Und Fred Brooks war der Projektleiter von OS 360, vom IBM-Betriebssystem. Und das Betriebssystem, das war ein wahres Monster. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das da drin so liest. So Größenordnungen, das ist unglaublich. Und dann kommt Multics auch in der Zeit, auch ein riesen Ding. Und Multics ist so groß, dass man es nicht kontrollieren kann und das Projekt scheitert und man gibt es auf. Und in der Zeit sitzen dann so ein paar Jungs in den Bell Labs nah und schreiben Unix. Klein, einfach und es hat einfach einen riesen Erfolg, weil es zum ersten Mal ein Betriebssystem ist, das einfach ist. Also bisher war alles komplex und riesig und dann kommt ein Betriebssystem, das ganz simpel aufgebaut ist. Und das ist das Tolle von Unix. Wir haben eine ganze Menge verschiedene Hardware, Vor allem inkompatible Hardware ist heute nicht mehr so, aber das war damals so und das hat natürlich auch dann seine Auswirkungen auf die Unix-Philosophie. Rechenpower ist begrenzt, Programme dürfen nur bestimmte Größe haben und alles ist eher klein. Und Input und Output ist reiner Text, also man hat eine Tastatur und hinter dran einen Drucker und der Drucker ist Ausgabe. Also Bildschirme gibt es damals noch nicht. Dazu mehr gibt es in meinem Vortrag vom November, glaube ich, alte Software-Schätze. Everything is a file. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das hängt ganz eng mit Unix zusammen, aber hat direkt nichts mit der Unix-Philosophie zum tun. Weil man muss da unterscheiden. Unix ist zum einen ein Betriebssystem und vor allem ein Betriebssystemkern. Also quasi das Kernel-Land. Und auf der anderen Seite ist Unix eine Sammlung von Hilfsprogrammen, also das User-Land. Und hier der erste Punkt, das Betriebssystem an sich. Der Kernel, der ist zum größten Teil definiert durch System Calls. Also Open, Read, Write, Create, Unlink. Das ist das, was das Betriebssystem im Kern ist. Das ist das, was vor allem Thompson, Ken Thompson, seine Arbeit war. Und darauf passt das Everything is a File. Das ist genau das, was auf dem Punkt Unix anders gemacht hat wie die anderen Betriebssysteme davor. Das ist das, wieso Unix simpel ist und die anderen komplex waren. Andererseits ist aber Unix auch eine Sammlung von Hilfsprogrammen wie LS, CD, CAT, DF, DU und so. Also ein Tool-Chest für einen Werkzeugkasten. BigGNU heißt die Programme Core Utils. Das sind einfach die Programme, die auf jedem Unix da sind, die grundlegend sind. Und auf die Programme, das ist da, wo die Unix-Philosophie drauf zählt. Also Everything is a File und System Calls, das ist was anderes. Das ist auch Unix, aber ein anderer Teil. Und heute geht es um die Userland-Programme, die Toolchest. Das ist, darauf trifft die Unix-Philosophie. Was ist die Unix-Philosophie? Die Unix-Philosophie, da muss man sich erst mal fragen, was ist sie eigentlich selbst? Und die Definition ist jetzt mal aus der Wikipedia. Die Unix-Philosophie ist eine Menge von kulturellen Normen und philosophischen Ansätzen, um Software zu entwickeln, basierend auf der Erfahrung von den Hauptentwicklern vom Unix-Betriebssystem. Ich bin ganz froh, dass ich die Definition da gefunden habe, weil ich tue mir wirklich schwer, das irgendwie prägnant zum Definieren. Und ich meine, das ist auch jetzt schon so ein riesen Satz. Man könnte vielleicht auch sagen, die Unix-Philosophie ist so, wie die Erfinder von Unix Software schreiben. Das ist die Unix-Philosophie. Oder man könnte sagen, das, was bei den klassischen Unix-Tools gemeinsam ist, das ist die Unix-Philosophie. Aber es ist halt, man kann es jetzt so richtig greifen. Und also, das ist wirklich, da tut mir ziemlich schwer irgendwie zu sagen, was ist Unix-Philosophie an sich? Ja, mal ein kleiner Vergleich zu Softwareentwicklungsprozesse. Softwareentwicklungsprozesse sind ein bisschen was anderes, aber haben doch auch Ähnlichkeiten. Der Unterschied ist, die Unix-Philosophie beschäftigt sich damit, was schreibe ich denn an Software? Wie sieht die Software aus, die ich schreibe? Und es geht nur wenig darum, wie der Vorgang ist, die Software zum Schreiben. Und Softwareentwicklungsprozesse, die sind genau das Gegenteil. Die beschäftigt sich hauptsächlich damit, wie stelle ich das an, die Software zum Schreiben, und sage nur wenig darüber aus, wie sieht die Software nachher aus oder wie sollte sie aussehen. Das ist da der Hauptunterschied. Also Softwareentwicklungsprozesse sind Wasserfall, V-Modell, Extreme Programming. Extreme Programming, das ist der Softwareentwicklungsprozess, der am besten zur Unix-Philosophie passt. Und da gibt es wirklich viele Gemeinsamkeiten. Und man könnte sagen, die ergänzen sich. Weil die Unix-Philosophie beschreibt hauptsächlich das, was soll dabei rauskommen. Und Extreme Programming ist von den Ansätzen gleich und von den Überlegungen, aber beschreibt, wie das funktionieren sollte. Da gibt es von Kent Beck, das ist also der Begründer von Extreme Programming, gibt es ein gutes Buch, ein sehr gutes Buch, das auch so heißt, Extreme Programming, aber das hat nur irgendwie so einen Untertitel oder so. Der hat mehrere Bücher geschrieben, leider weiß ich nicht, welche sie damals gelesen haben. Ich weiß bloß, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat, auch im Hinblick auf die Unix-Philosophie, weil bei Extreme Programming geht es auch stark darum, was gibt es denn für Probleme bei der Softwareentwicklung? Und dann ist die Frage, wie lösen wir die? Und das ist viel stärker. Ah, lese jetzt einfach. Also ich finde es wirklich, ich finde Extreme Programming sehr interessant und einfach von den Konzepten, die dahinter stecken. Und eigentlich sollte man es nicht möglichst anwenden, sondern ich finde es viel wichtiger zum Verstehen, wieso man es anwenden sollte. Und deshalb sollte man das Buch von Kent Beck lesen. Und deshalb mein Vortrag für die Unix-Philosophie. Wieso will man denn so Software entwickeln und wieso ist das denn wichtig? Ja, zur Unix-Philosophie gibt es eigentlich nicht die Unix-Philosophie, sondern es gibt verschiedene Personen, die sagen, das ist die Unix-Philosophie. Und als erstes hier Doug McIlroy, eben der Abteilungsleiter von der Abteilung, die Unix entwickelt hat. Und er hat, ich weiß nicht, ob es als erster war, aber er hat halt gesagt, das ist Unix-Philosophie, bla bla bla. Und dann Gancars, das ist eigentlich die bekannteste Definition oder bekannteste Beschreibung der Unix-Philosophie. Der hat ein Buch geschrieben, 1994 war das, oder 1995, The Unix Philosophy. Ich habe das erst vor 2 Monaten zum ersten Mal gelesen. Und muss ich schon wieder sagen, dass sich's lohnt. Das Tolle an dem Buch ist, er schreibt das in einer Sprache, die man gut versteht. Also das ist wirklich leicht zum Lesen und nicht zu technisch. Genau, an dem werde ich mich hauptsächlich orientieren. Dann 2003, Eric Raymond, den kennt ihr bestimmt, schon mal was gehört, hat FetchMail geschrieben, hat The Cathedral and the Bazaar geschrieben und eben auch The Art of Unix Programming. Und da drin, das ist frei im Internet verfügbar, das Buch, und da drin ist eben auch ein großer Teil über die Unix-Philosophie. Der Unterschied zu Gancars ist, dass Raymond eben in einer ganz anderen Computerzeit lebt. Raymond ist eben nachdem es Linux gibt und er hängt vor allem auch eng mit Linux zusammen, also Entwicklung geht übers Internet. Und bei dem hat er einen anderen Blickwinkel wie Gancars zum Beispiel, Gancars war bei X selber, als X entwickelt war, also X-Window, war er mit dabei und der kommt aus einer ganz anderen Unix-Welt. Bei dem ist das da interessant, die Unterschiede mal anzugucken. Und Richard Gabriel, der hat verschiedene Aufsätze geschrieben und um Thema Worse is Better. Das hängt auch so ganz grob damit zusammen, aber eigentlich geht es da eher um die C-Welt gegen die Lisp-Welt. Also Richard Gabriel kommt aus der Lisp-Welt. Der hat verschiedene Aufsätze, auch unter Pseudonyme geschrieben, wo er quasi gegen seine eigene Aussage wieder schreibt und so. Also ist ganz interessant, da mal ein bisschen nachzulesen. Im Internet. Doug McIlroy. Er sagt, oder er schreibt, das ist ein Zitat, das ist die Unix-Philosophie. Schreibt Programme, die eine Sache macht und die gut macht. Eben das, was der Jürgen auch schon gesagt hat. Schreibt Programme, die zusammenarbeitet, und schreibt Programme, die mit Textströme, einfach mit auf lesbarem Text arbeitet, weil das ist ja eine allgemeingültige Schnittstelle. Und so kurz die Definition von Unix-Philosophie ist, die trifft das Wichtigste, möchte ich sagen. Genkers schreibt viel mehr darüber, aber das ist der Kern. Und da sollte man, also, das ist das Wichtigste. Und es gibt noch viel mehr, was da damit zusammenhängt und was es begünstigt oder was es zusätzlich fordert, aber darum geht es wirklich. Genkers, er findet 9 Grundsätze, also er nennt die Tenets, und das steht für Grundsatz oder Theorem, und das sind eben die hier aufgezählte, die er als wichtige Grundsätze in der Unix-Philosophie ansieht. Die möchte ich jetzt in der nächsten Folie dann einzeln durchgehen. Er hat zusätzlich 10 weitere Grundsätze definiert oder herausgefunden, die er sagt, es sind weniger wichtigere, und es ist auch so, also manche von denen, da kann man schon sehr drüber streiten. Und einer von den weiteren ist zum Beispiel, halt es kurz und nimm Kleinbuchstaben, und das ist dann das, was er da oben gesagt hat, wieso unmount kein N hat, sondern umount heißt, und wieso create kein E hat, das ist zum Call. Das sind jetzt vielleicht so Fehlgriffe, die ja dann in Plan 9 auch korrigiert worden sind, aber wieso halt es so viele Utilities gibt, die nur 2 Buchstaben haben, das hängt eben da damit zusammen. Also zum Sparen, alles weglassen, was man nicht braucht.
War das nicht der Dennis Ritchie, der gefragt worden ist, was er in Unix anders machen?
Thompson.
Thompson.
Genau.
Er würde Create mit E schreiben.
Genau. Okay. Small is beautiful. Klein ist schön. Wieso will man kleine Software schreiben? Man will kleine Software schreiben, weil kleine Software einfacher zum Schreiben ist. Weil kleine Software einfacher zum Verstanden ist. Und was einfach zum Verstanden ist, kann man auch leicht überblicken und deshalb leicht warten. Man kann es leichter erweitern, man kann es leichter ändern. Deshalb will man es möglichst klein. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein 50.000-Zeiler-Programm vorgesetzt gekriegt hat und dann heißt es, jetzt ändert da drin bitte was. Und 50.000 Zeiler ist ja jetzt wirklich nicht viel. Das ist halt so da. Und hast eigentlich keinen Plan. Und dann ist halt mal 5 Tage, liest dann bloß mal das so durch und guckst mal, wie hängt das denn überhaupt so zusammen. Und das will man eben nicht, sondern man will Programme, die man halt an einem Tag verstanden kann. Und ein Beispiel ist DWM. DWM hat 2000 Zeiler, ein Window-Manager, ein kompletter Window-Manager in 2000 Zeiler. Da sitzt man sich am Abend nah und liest ihn durch und dann hat man verstanden, wie das zusammenhängt. Ja, ich hab der letzte erst die Vorträge gesehen, die alte von 2007 oder wann das war. Habe ich deinen auch gesehen, ja. Die Frage ist bloß, ob der Evil WM täglich einsetzen willst, ob das komfortabel ist. Okay, gut. Also da ist DWM ein bisschen komfortabler. Ja, und in weniger Zeiler Code sind weniger Bugs. Das ist halt einfach so. Aber es ist nicht nur linear. Weniger das Verhältnis Anzahl der Bugs zur Anzahl der Zeile ist nicht linear. Das heißt, doppelt so viele Zeile, doppelt so viele Bugs. Das ist nicht so, weil bei zusätzlicher Codeumfang kommt eben auch die Komplexität dazu. Und allein die Komplexität und das, dass es schwierig ist zum Verstanden, das führt zu weiteren Bugs. Also, wenn man halb so viel Code hat, hat man weniger als halb so viele Bugs. Einfach mal so ganz grundsätzlich. Deshalb ist kleine Software auch deshalb gut. Lieber 10 kleine Tools mit jeweils 1000 Zeilen, wie alles Großes mit 10.000 Zeilen. Nee, leider nicht. Du kannst einfach drüber nachdenken. Aber da gibt's schon Sachen dazu. Und sonst halt in der Sackless oder in der Plan9-Community auch Fragen, da wirst du gleich so zutextet. Monsters are large. Alle Monster sind groß. Und wenn man nur kleine Programme hat, dann hat man einfach keine Monster. Weil Monster sind immer groß. Und wenn man Monster verhindern will, also als Monster sage ich jetzt mal Linux zu Kernel oder Firefox, OpenOffice, das sind Monster. Mit denen will man am besten nichts zum Tun haben. Und solange man bloß kleine Programme hat, wird man einfach keine Monster haben. Weil jedes einzelne kleine Programm ist einfach zum Verstanden.
Ja, bei Firefox ist ja schon abgespeckt, weil da hätte es ja schon E-Mail-Client.
Stimmt, Firefox ist schon abgespeckt, weil der E-Mail-Client schon fehlt. Aber ich weiß nicht, wie viele Codezeilen das sind, aber halt immer noch. Ja, wahrscheinlich, ja. Firefox ist nur noch GUI zum Xul Runner. Fast nur noch, ja. ja, das ist sicher gar kein schlechter Ersatz, das so zu machen. Aber dass die meisten Browser so groß sind, das hängt sowieso an andere Gründe wieder. Make each program do one thing well. Das passt dann gleich wieder zu McIlroy. Genau das sagt er auch. Und das hat auch Genkers, das ist einfach wichtig, das wird man überall finden. In jeder Definition der Unix-Philosophie findet man den Punkt. Und wenn ein Programm genau eure Aufgabe gut macht, dann ist es einfach kleiner. Das passt dann wieder zum vorigen Punkt. Wenn ein Programm mehrere Aufgaben erfüllt, dann ist es zwangsläufig größer. Und wir wollen ja kleine Programme, deshalb jedes Programm genau eure Aufgabe. Wenn es genau eure Aufgabe erfüllt, dann ist auch viel einfacher zum Verstanden, was das Programm machen muss. Weil es muss nämlich nur die eine Aufgabe erfüllen. Man kann sich darauf konzentrieren beim Schreiber, beim Entwickler von dem Programm. Ich muss nur die eine Aufgabe erfüllen und kann quasi alles andere ausblenden. Dadurch wird es Entwickler wieder einfacher. Auch wenn man das Programm dann mal warten soll, wenn man es verstehen soll, ist viel einfacher, wenn man weiß, das Programm macht ja sowieso nur eure Aufgabe. Und es gibt keine komplexen Zusammenhänge in dem Programm, weil es macht genau eure Aufgabe und da ist dann das Ziel, ich kann mich ganz darauf konzentrieren, die Aufgabe gut zu machen, weil um alles andere muss ich mich nicht kümmern. Ja, es ist einfach zum Entwickler. Ihr wisst ja das selber, wenn man ein Programm schreibt, das bloß genau das macht, dann kann man es einfach runtertippen. Wenn jetzt aber ein Programm verschiedene Sachen machen muss, dann muss ich überlegen, wie wechselt man den Modus und wie kann man das einstellen und wie kann man das einstellen und was auch immer. Alles das, um das muss man sich nicht kümmern, wenn das Programm nur eine Aufgabe macht. Die Toolchest steht hier, weil dazu führt es. Wenn man ein Programm hat, das nur eine Aufgabe macht, hat man anders, dass er andere Aufgaben macht, der Normal 1, und dann hat man nachher eine Sammlung von lauter Programme, die jedes genau eine Aufgabe macht. Und dann ist entscheidend, dass man die Programme kombinieren kann. McIlroy schreibt Programme, die kombiniert werden können. Und das ist eigentlich auch das, wie wir es bei uns daheim haben. Wir haben einen Werkzeugkasten und da hat es Werkzeuge drin. Und eine Zange, um irgendwas festzuheben, und Hammer, um irgendwas neu zum klopfen, und Schraubenzieher, um eine Schraube neu zum drehen. Wir haben ja auch nicht euer Werkzeug, das alles kann. Ihr müsstet euch das bloß mal vorstellen. Ein Werkzeug, das Zange, Hammer und Schraubenzieher ist. Ja, es gibt natürlich schon so Werkzeuge, die so 10 Funktionen haben. Das sind die, die beim Teleshopping verkauft werden. Und ich meine, da muss ich nichts mehr dazu sagen. Ihr wisst ja das alles selber. Das will man nicht. Sondern man will genau eure Sache soll das Ding kennen. Also bei Compiler Boater ist das auch gerade ein aktuelles Thema, kommt gerade Domain-Specific Languages gegen so Multipurpose Languages. Ja, genau. Das Thema DSLs, das passt da gut auf meinen Tero-Vortrag. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Da gibt es eben auch Loader Domain-Specific Languages für einer zum Bilderzeichner, einer zum Formelzeichner, einer zum Tabellemacher und so. Also das steckt ganz tief in Unix drin. Ob ihr Schweizer Taschenmesser habt? Ja, ich habe ein Schweizer Taschenmesser.
Okay, danke.
Aber meins hat zwei Klinger und einen Flascheöffner. Reusable. Wenn man jetzt so eine Programmsammlung hat mit verschiedenen einzelnen Programmen, die alle jede Aufgabe hat, und jetzt stellt man irgendwann fest, ach, irgendwie haben sich die Anforderungen geändert, irgendwie braucht man das Programm nicht mehr für den Zweck oder was auch immer. Wenn du jetzt ein Programm hast, das alle Aufgaben erfüllt, dann wird es damit quasi nutzlos. Man schmeißt es weg, man schreibt was Neues. Wenn man jetzt aber so ein Tool-Chest hat, wo die alle einzeln sind, dann kann man sagen, ach, das Programm, das passt jetzt nicht mehr, aber das andere, das ist vielleicht immer noch geschickt. Weil das macht ja nur so was ganz Allgemeines wie Datei verketten oder Data kopieren oder was auch immer. Und das wird dann nicht automatisch auch unbrauchbar, weil der Rest von dem großen Programm unbrauchbar ist, sondern ich kann sagen, die Teile, die sind immer noch nützlich und die gibt es immer noch. Und so ist es ja heutzutage auch. Also es gibt eben manche von den Unix-Utilities, die es immer noch gibt, also die, die man kennt, aber es gibt auch welche, die gibt es nicht mehr. Das sind die, von denen man halt noch nichts gehört hat. Also Add ist auch so ein bisschen ein Kandidat für eins, für ein Programm, das nicht mehr so verbreitet ist. Aber ein gutes Beispiel ist Gress. Gress, wer hat da davon schon mal gehört? Also früher hat es Add gegeben und wenn man in der Datei suchen wollte, hat man Add geöffnet und hat dann gesucht in Add mit alle Vorkommen von der Regular Expression. Und weil das so verbreitet war, hat man daraus ein Programm gemacht, das grep heißt. Grep kennt heutzutage jeder. Im gleichen Zug hat man aber auch ein weiteres Programm gemacht. Für, als Abkürzung dafür. Das heißt, überall, wo Regular Expression drin ist in dem, da ersetzt mir irgendwas durch irgendwas. Und dann ist auch ein Programm wie grep, hat es ein Programm gress gegeben, das in der Datei sucht und ersetzt. Und das ist sowas, das ist ausgestorben, weil es eben nicht genutzt worden ist. Das war irgendwie etzer geschickt. Grep verwendet jeder, weil es wirklich ziemlich geschickt ist, aber irgendwie das war halt etzer toll. Und das war eine Vorzeit, bevor es SED gegeben hat. Heutzutage macht man das mit SED. SED hat das dann quasi ausgelöscht. Und so gibt es halt in so einer Tool-Chest, kann man halt bestimmte Dinge rausnehmen und ersetzen oder neue Neidor. Das geht mit so einem großen Programm nicht so einfach. Build a prototype as soon as possible. Ein Prototyp ist ziemlich geschickt, weil der zeigt, ob das Design, das man sich für ein Programm denkt hat, dass das, ob das hält oder ob das nicht gut genug ist. Man sieht sofort, durch das, dass man es tatsächlich benutzt, sieht man, funktioniert das so, wie man sich das denkt hat oder nicht. Und deshalb möglichst schnell einen Prototyp bauen, weil dann sieht man es einfach. Davor überlegt man sich nur, ja, könnt oder könnt nicht. Und wenn man es dann tatsächlich nutzt, dann stellt man es fest, dann kann man wirklich sagen, ja, das geht oder ja, das geht nicht. Und das mit dem Prototyperbauer, das ist momentan mit Rapid Prototyping und so ja auch in den ganzen Softwareentwicklungsprozesse ist drin und es gibt auch viel Sprache, die eben da dafür besonders Wert drauf legt, die ganze Skriptsprache. Das ist jetzt auch wieder sehr aktuell und eben auch unter Unix soll man das so machen. Und Unix Unix begünstigt das. Es motiviert dazu, Prototype zu bauen. Und was ist ein Prototyp? Ein Prototyp, was ist der Unterschied zwischen einem Prototyp und einer fertigen Version? Eigentlich bloß Qualität. Das heißt, ob es ein Prototyp ist oder ob es ein Release ist, der Unterschied ist nur die Qualität von dem Ganzen. Und der Unterschied oder der Übergang ist fließend. Das heißt, man schreibt irgendwas, veröffentlicht es und dann sagt man, ja, es ist halt ein Prototyp. Und dann überarbeitet man es und man hat eine zweite Version, eine dritte und eine vierte Version und irgendwann sagt man, ja, jetzt ist der Release. Jetzt ist es eine stabile Version. Aber das ist eigentlich, ist das willkürlich. Und genau das ist es. Es ist willkürlich. Eine Software ist nie irgendwann fertig. Sowas gibt es nicht. Eine Software wird nur irgendwann mal veröffentlicht. Und je früher man das macht, desto besser. Weil wenn man es früher macht, sieht man früher, ob die Software so gut ist. Man sieht früher, wo die Probleme sind, bevor man erst irgendwas ganz groß entwickelt hat. Man sieht gleich schon, geht es überhaupt so oder geht es nicht. Man findet Fehler früher. Man kann früher andere Anforderungen. Vielleicht hat man ja gar nicht richtig kapiert, was man eigentlich entwickeln will. Vielleicht stellt man fest, ah, es wäre besser, wenn es doch anders wäre. Alles das ist früher. Und wenn man da jetzt entwickelt, solange bis es fertig ist, also es wird sowieso, eine Software wird nie fertig. Irgendwann sagt man, und jetzt gebe ich es raus. Und es ist besser, das früher zu machen. Incremental Development. Also Stück für Stück entwickeln. Aber halt möglichst bald raus. Eric Raymond in seinem Buch, was Sie vorher gesagt haben, The Art of Unix Programming, der geht da ganz besonders drauf ein, weil das übers Internet mit Linux ist das ganz wichtig, war da eben früh zum rauszugeben und da heißt es dann Release Early, Release Often. Also Eric Raymond, der geht ganz speziell darauf nochmal ein. Allerdings so ganz unproblematisch ist das auch nicht mit dem früh rausgeben. Also hier so klassisch in Unix ist eigentlich eher, mach einen Prototyp und wenn nur du selber verwendest. Jetzt übers Internet und so geht es eher in die Richtung, ja, lass vor allem User ran. Das ist jetzt eigentlich, es ist jetzt so wichtig, wie man das da sieht, ob man es jetzt wirklich rausgibt oder nur intern. Die in den Bell Labs, die haben auch einfach alles auf ihrem Rechner installiert und ihre eigenen Mitarbeiter haben es halt verwendet. Ob es jetzt ganze Welt ist oder die eigenen Mitarbeiter, da ist der Unterschied jetzt so groß. Aber man muss auch aufpassen und ein Negativbeispiel ist da Make. Also ich finde, Make hat ziemlich große Probleme. Ist eher ein bisschen erstaunlich, weil es aus den Bell Labs kommt und das meiste, was aus den Bell Labs kommt, ist eher gut. Aber Make, ich glaube, das ist einfach zu früh an die Öffentlichkeit gekommen und der Hauptentwickler oder die Hauptentwickler waren nicht stark genug. Es ist quasi unfertig rausgekommen und dann haben sich überall inkompatible Versionen entwickelt. Es sind in dem Original Make aber wichtige Features gefehlt. Es gibt kein Include. Also hat halt Berkeley ihr eigenes Include gemacht und das GNU-Projekt hat sich ja Include gemacht und bei Microsoft ist es nochmal wieder anders Include. Und das ist, auch wenn das Programm draußen ist, das ist eine Sache vom Maintainer dann und vom Entwickler, dass die trotzdem quasi weiterhin das Projekt stark führt. Ich glaube, das ist einfach bei Make arg schief gelaufen. Ja, das GNU-Tools sowieso. dass GNU-Tools sowieso lauter zusatzinkompatible Features sind, das ist, ja. Das ist bei GNU grundsätzlich so. Aber bei Make, da ist es einfach, da gibt es überall. Ja, Linux ist nicht POSIX. Ja, das ist halt ein bisschen so eine Sache der Verbreitung oder Marktmacht. Ich meine, wenn Linux halt der größte Unix-Anteil stellt, dann, oder zumindest so großer, so ein großer Nutzeranteil hat, dann können die sich quasi dann können sie halt auf der Standard, können sie den nicht ganz so ernst nehmen. Ist nicht gut, aber. Ja. Portabilität ist wichtiger als Effizienz. Da muss man der Hintergrund jetzt sehen, dass es zu der Zeit, als Unix entwickelt worden ist, ganz viel inkompatible Hardware gegeben hat. Und da war das wirklich ein großer Punkt, weil man hat quasi überhaupt gar keine Software auf einer anderen Maschine mal umziehen können. Das war immer ein großer Portierungsaufwand. Das war in Zeiten, wo eben der Hardwarehersteller die Software mitgeliefert hat. Deshalb war das damals besonders, besonders entscheidend. Heutzutage ist es aber immer noch wichtig. Und zwar das Entscheidende ist, dass Software genutzt wird. Das ist das Wichtigste. Und wenn die genutzt werden soll, muss sie verfügbar sein, sie muss auf dem System, auf dem man schafft, muss sie da sein. Das ist so, ja, jetzt verändert sich das System, dann muss die Software, sollte sich anpassen an das neue System. Wenn die x86 ausstirbt, dann muss man halt auf die 64-Bit-Plattform portieren. Das ist wichtig, dass das möglich ist. Und das passt dann wieder so zu Darwin, wenn er über die Evolution sagt, the fittest survives und fit ist der anpassungsfähigste. Das ist, gehört zur Software auch. Software muss anpassungsfähig sein. Wenn, wie JavaScript. Ja, das will ich jetzt nicht groß kommentieren. Das ist der Punkt, wo Richard Gabriel mit seinem Worse is Better, das geht er an. Und er sagt, C ist deshalb so erfolgreich, weil, also C ist eigentlich echt gut. C ist echt gut. Und der C-Standard ist, der definiert quasi fast gar nichts. Da ist alles implementierungsabhängig. Aber deshalb ist C halt so portabel. Weil es wird nicht verlangt, dass der Int genau 32 Bit hat oder 16 Bit oder so, das ist einfach egal. Aber bei dem gibt es überall C. Das C sieht halt überall ein bisschen anders aus. Aber wenn man sich beim Programmierer einigermaßen dran hält, dann ist es recht portabel. Und das ist eben das Worse is Better. Es muss gar nicht perfekt portabel sein. Und der Standard muss auch nicht alles bis ins letzte Detail festlegen. Um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass man 90% erreicht. Und das letzte bisschen, das kann man dann auch noch von Hand machen. Aber wichtig ist, dass man einfach grundsätzlich, dass sich die Software verbreitet. Richard Gabriel sagt, dass C, ja, die Portabilität von C sei ein Märchen, die vor allem darauf beruht, dass die zu der Zeit, als ein Standard ist, eben besser war als ein Sampler. Ja, ja, Lisp gab es da schon auch. Also es ist halt so, dass bei C, also C ist schon portabel, wenn man portabel programmiert, natürlich. Das ist auch immer ein bisschen so die Sache, was genau ist portabel und wie groß ist der Portierungsaufwand? Ist der Portierungsaufwand für den Compiler groß oder für die Software? Und einen C-Compiler gibt es halt für alles und an der Software muss man halt dann doch noch ein bisschen schrauben. Ja, aber Java will schon auf keinem Embedded System. Also ich weiß, dass es hier an der Uni auch Projekte gibt, aber genau. Ja, zur Effizienz. Da haben viele Leute was drüber gesagt. Vor allem auch Leute, die was davon verstanden, was sie sagen. Nämlich zum Beispiel Ken Thompson, der gesagt hat, verfrühte Optimierung ist die Wurzel von allem Übel. Ich glaube, es war Thompson.
Muss man den zweiten Satz auch noch mit zitieren?
Ja, zitier.
Keine Ahnung.
Das war...
Ich weiß nur, dass er dazugehört.
Ach so. Ja, ich habe allerdings auch nicht genau geguckt, wie es da, ob es einen zweiten Satz gibt oder nicht. Da hat auch Knut hat was dazu gesagt und der hat Hoer zitiert, der das aber nie gesagt hätte oder so. Auf jeden Fall, Optimierungen sollte man vermeiden, wenn es nur möglich ist. Weil es entscheidend ist nur, dass es schnell genug ist. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Es muss nicht super schnell sein, weil Computer wartet sowieso die meiste Zeit. Es muss nur schnell genug sein. Und wenn zum Beispiel ein Directory Listing in einem Verzeichnis, wenn das Kommando ls, wenn das, sagen wir mal, eine Drittelsekunde braucht, dann ist das für einen Benutzer, der an dem Rechner sitzt, überhaupt gar kein Problem. Das muss gar nicht schneller sein. Weil schneller kann man sowieso nicht erfassen. Und wenn das im Scripting, im Shell-Skript nicht verwendet werden muss, weil das über Globbing oder so schneller geht und man das ls-Kommando gar nicht braucht, dann ist es vollkommen ausreichend, wenn das ls-Kommando eine Drittelsekunde braucht. Und man muss überhaupt gar keine Anstrengung dafür verwenden, dass es bloß eine Zehntelsekunde braucht. Das ist einfach nutzlos. Man muss das nicht machen. Es muss nur schnell genug sein. Und ich werde später nochmal was zu MH sagen. MH ist ein Mail-System. Und das hat ein anderer Datenspeicher, ein anderer verwaltet seine Mailboxes anders. Das hat lauter Einzelprogramme, die auf Datei arbeitet. Und es hat immer geheißen, das ist ja viel zu langsam, das funktioniert ja gar nicht. Und dann haben sie einen Prototyp entwickelt, wie den Prototyp hatten wir vorher, und der hat gezeigt, es ist eben nicht zu langsam. Es ist vielleicht nicht so super schnell, wie wenn man es anders macht, und es hängt vielleicht vom Dateisystem ab oder so. Aber wenn es schnell genug ist, dann ist es vollkommen ausreichend. Es muss einfach nicht schneller sein. Weil wenn man es schneller macht, dann wird entweder der Code komplizierter. Komplizierter Code will man immer vermeiden. So einfach wie möglich. Oder man schaltet irgendwelche Compiler-Optimierungen ein oder optimiert auf irgendeine bestimmte Hardware und wird dann abhängig und weniger portabel deshalb wieder. Also Effizienz, Geschwindigkeit immer nur so viel wie nötig ist. Und das auch immer erst am Ende. Da steht in dem Buch, steht es nochmal ganz toll drin, wenn man Laufzeit optimieren will, muss man sowieso einen Profiler nehmen. Weil alles andere, was man so denkt, ah ja, da könnte man ja optimieren, an dem hängt es nachher vermutlich gar nicht. Sondern wenn man es dann fertig hat und es ist zu langsam, man hat es tatsächlich durch die Nutzung festgestellt, es ist zu langsam, dann mit dem Profiler drüber gehen und mal gucken, was ist denn zu langsam. Und dann kann man immer noch. Store data in flat text files. Ja? Er wird natürlich sagen, die Sprache, die von der Erfinder von Unix entwickelt worden sind, die entspreche da im ersten Unix. Und das ist halt eben Unix Shell, C, AWK.
Go.
Und jetzt Go, ja. Aber das ist natürlich 40 Jahre später.
Das ist von Google auch
Perl ist nicht von den Jungs, sondern von Larry Wall. Und Pearl hat ganz andere Konzepte. Also ich bin der Meinung, Pearl entspricht nicht Unix. Weil Pearl kann alles. Wieso braucht man Pearl, wenn man doch AWK hat und wenn man Shell hat? Und man hat ja TL, wieso muss man das in Pearl normal haben? Und so. Also Pearl ist, würde sagen, zu große Teile ein schlechtes Beispiel. Aber Pearl hat natürlich auch Vorteile, vor allem wenn man ein Windows-System hat, dann wird man Pearl lieber, weil dann hat man zumindest was, das ordentlich funktioniert. Pearl ist kein so gutes Beispiel für die Unix-Philosophie. Aber es wird trotzdem gern von Unix-Administratoren verwendet. Python? Ja, das ist jetzt halt so eine Sache. Da kann man jetzt 2 Stunden oder 2 Tage oder 3 Wochen darüber diskutieren, welche Sprachen jetzt gut sind und was gut ist und was nicht gut ist. Und das ist auch, hängt viel von einem selber ab. Also es gibt halt Sprachen, die einem besser gefallen und das muss man selber entscheiden. Ja.
Ich kenne es auch noch die Stufe weiter, dass man sagt, man sollte jedes Programm auf der höchstmöglichen Abstraktionsschicht angehen, weil einfach es sich nicht lohnt, diesen ganzen Load-Welcome zu optimieren. Und das würde ich auch im Prinzip hier einordnen in die Kategorie, dass man Lesbarkeit und Verständlichkeit und Effizienz von mir aus auch über Effizienz stellt.
Also ich darf mal kurz wiederholen. Also es ging darum, dass man doch eigentlich Sachen immer auf der höchstmöglichen Abstraktionsebene implementieren sollte und eben nicht irgendwie ganz weit unter, sondern so hoch wie möglich. Und dass wenn man Programme aus Komponenten zusammenbaut, dann das war...
Naja, wenn ich aus kleinen, effizienten Komponenten meine Sachen
okay. Also wenn man eben aus kleinen Komponenten was zusammenbaut, dann wäre man nicht auf der höchsten Abstraktionsschicht. Aber ich würde sagen, doch, man ist auf einer recht hohen Abstraktionsschicht, wenn man verwendet fertige Programme. Und die pappt man bloß noch zusammen. Und da man das ja auch auf verschiedene Ebenen machen kann. Also du kannst ein Shell-Skript schreiben, das verschiedene von deinen klassischen Tools zusammenbaut. Und dann kannst du das Shell-Skript schreiben, dass das Shell-Skript wieder verwendet. Und du kannst es beliebig nach oben zusammen. Ob ich das gesehen habe?
Ja. Es
gibt kein Unix-Tool, das das aktuelle Wetter sagt. Und das sage ich, Schuld daran ist aber Zweb. Schuld daran ist Zweb, weil das kaputt ist. Weil sonst könnte man das machen. Lynx-Skripte.
Also mein Mensa-Skript ist das Gegenbeispiel dafür. Es sagt dir zwar nicht das Wetter, aber es sagt dir, was du essen
kannst. Wenn ich auch ein Python-Skript schreibe, ist wahrscheinlich... Also ich habe es angenommen, ich habe jetzt irgendeinen Web-Service. Von mir aus lass es ein REST-Service sein. REST ist, glaube ich, mal sogar einigermaßen...
Was ist REST?
REST bedeutet, dass du keine tierisch großen APIs mit Korbachtet stellen und RMI und
ja.
REST sagt im Prinzip einfach nur, es gibt Ressourcen und du kannst es schreiben, lesen und was auch immer. Also angenommen, ich habe jetzt dann so einen REST-Service und wenn ich da einen Get drauf mache,
Also, mal grundsätzlich, ich möchte wissen, wie viel Codezeiler du verwendest. Also das sind wahrscheinlich mehrere Millionen. Weil für, ja, und deshalb... Nee, du würdest halt Lynx nehmen, das holt den HTML-Code, formatierten, das kommt raus, dann pipest du es in der Grep rein, suchst du die Zeile raus, die du gern hättest, dann formatierst du vielleicht um mit AWK und dann hast du eben genau das, was du hast. Und XML, das will man sowieso nicht. Also, ja, man kann es natürlich auf die Art auch machen und auch ungefähr gleich kompliziert für dich als Programmierer, als Anwendungsentwickler. Aber die Software, die du verwendest, die hat Millionen Codezeilen und die Software, die man anders verwenden wird, hat halt tausende Codezeilen.
Ja, aber der Punkt ist halt der, wenn ich so einen Python mache, dann sogar Import irgendeinen XML-Parser und dann kann ich ihm sagen, bevor ich blub und dann, wenn ich ein Element habe, was ich haben will, dann habe ich vielleicht 10 Zeilen Code im Vergleich zu einer anderen Lösung, wo ich irgendwie 4 Shell-Skripte habe und 5.
Nee, nicht 4 Shell-Skripte. Also für die Aufgabe, wenn du es in Python so machen kannst, dann kann ich es mit 10 Zeilen in der Shell machen. Aber es ist natürlich eine grundsätzliche Sache und weil halt du musst ja auch an die Daten kommen und die Daten sind halt heutzutage auch nicht reiner Text, so wie sie aus Unix-Sicht sein sollte. Ja, das ist halt eine grundsätzliche Diskussion über das, wie Software sein sollte oder wie Data sein sollte.
Es gibt also Text. Wenn du mit Graphics zeitorientiert durch den Text durchgehst, der XML-Block vorgeworfen wurde.
XML ist nicht zeitorientiert und ist kein Text. XML ist
richtig, deswegen geht es halt nicht.
Also, ich würde anregen, dass diese XML-Parsing-Geschichte vielleicht
ausgefallen. Ja, also ich denke, wir müssen das weg, weil... Das ist halt eine grundsätzliche Diskussion.
Das ist aber immer noch ein Problem bei XML, sondern bei Unix, dass die immer auf eine enorm niedrige semantische Ebene sind. Da geht es immer noch um Files, da sollte nichts von größeren Daten sehen.
Wir müssen das verschieben, weil das ist genau so ein Thema, wo man sich nie einig werden wird. Weil das sind einfach, das ist wie Lisp gegen C. Da kommt man nicht auf einen Nenner. Das ist halt einfach grundsätzlich so. Und die Unix-Tools, die funktionieren nicht mit XML und mit der XML-Welt. Und die XML-Welt, die funktioniert halt nicht mit den Unix-Tools. Das ist eine grundsätzliche Sache. Aber wir diskutieren das nachher, okay?
Ich finde schön, dass du nächsten Monat einen Vorrat über XML hattest.
Oder war... Oder war euer Hintergrund nur dafür zum Sorge, dass ich um 3/4 nicht fertig war? Weil ihr wisst ja, dass ich zumindest noch so viele Vorträge halte, bis ich mal pünktlich fertig bin. Okay. Also der Unterschied zwischen der Unix-Philosophie, wo einzelne Programme kleine Aufgaben machen, die zusammengebunden werden können, und zum Beispiel im Gegensatz zur Objektorientierung. Ich kann an der Stelle jetzt einen kurzen Satz sagen, aber das ist auch eine Diskussion, die können wir eine halbe Stunde auf jeden Fall führen. Grundsätzlich nur mal eins, aber dann muss ich auch wirklich weitermachen. Das Objektorientierung, ich kapsel irgendeine Funktionalität in der Klasse, ist unter Unix und C gleichbedeutend wie ich kapsel irgendeine Funktionalität in ein Programm. Und die Verbindung zwischen Klasse, die in der objektorientierten Sprache die Sprache selber bietet, die bietet unter Unix die Shell mit den Pipes. Also es ist einfach auf einer anderen Ebene ist die Verbindung von den Einzelobjekten. Genau, also das ist die gleiche Ziele, die man erreichen will, nämlich Kapselung gegeneinander. Aber ich mache weiter. Okay, Daten sollen grundsätzlich in flache ASCII, flache Textdateien gespeichert werden. In dem Buch von Genkers heißt es Store Numerical Data in Flat ASCII Files. Das ist heutzutage ist das überholt. Also man will nicht mehr nur ASCII. Es geht auch nicht nur um numerische Daten, sondern üblicherweise wird das heutzutage halt allgemeiner bezeichnet. Es geht, man will Daten speichern und man will sie als Text speichern. Wieso als Text und nicht binär? Binär hat den Nachteil, dass die Binärdarstellung maschinenabhängig ist. Also nicht so portabel wie lesbare Darstellung, wie Zeichen. Und letztendlich, wieso speichert man binär? Wegen der Performance, weil das schneller ist. Weil man es nicht neu umwandeln muss. Nämlich einmal zum Abspeichern und einmal zum Wiederlesen. Und das ist halt wieder der Punkt von vorher. Solange es schnell genug ist, sollte man sich nicht um irgendwelche so Optimierungen kümmern. Der Vorteil von lesbaren Daten ist nämlich, sie sind allgemein. Auf jedem System gibt es irgendeine Art, um lesbaren Text ein- und auszugeben. Weil das ist das, was der Mensch kann. Der Mensch gibt Text lesbar ein und der Mensch will Text wieder lesbar rauskriegen. Also kann das sowieso jedes System. Und genau das sollen eben die Programme auch machen. Sie sollen die Daten in einer menschenlesbaren Form ein- und ausgeben. Dann kann man auch die ganzen Programme, die es sowieso schon gibt, wie ein Editor oder SED oder TR oder was auch immer, darauf anwenden, weil die können nicht alle das, eben Text lesen, menschenlesbare Text verarbeiten. Man kriegt das quasi umsonst dazu, dass man alle seine Daten auch von Hand bearbeiten kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendein Programm irgendwelche Bookmarks oder so binär abspeichert und jetzt will man aber da vielleicht alle in einer bestimmten Weise ändern. Dann wird man doch da am ersten in der Shell der Schleife drüber laufen lassen und dann mit SED das bearbeiten. Aber das geht halt nicht, wenn die Daten nicht als Text da liegen, sondern halt binär. Und das auf die andere Seite, also wenn man es als lesbarer Text abspeichert, dann kriegt man das umsonst dazu. Man kann das alles mitnutzen. Und wichtig ist halt, dass es schnell genug ist. Das ist der Punkt. Negativbeispiel für das, wie man es nicht machen sollte, ist BSD, das Login-System von BSD. Und zwar, da gibt es die etc-passwd, da steht ja die ganze Login-Data drin. Und unter BSDs ist zusätzlich eine binäre Repräsentation von der Datei. Weil die kann eben schneller durchsucht werden. Dann kann der Login ein bisschen schneller sein. Auf jeden Fall ist jetzt die Folge, man kann die etc-passwd nicht mehr einfach mit dem Editor editieren, weil danach muss man ja die binäre Repräsentation angleichen. Also hat man ein Kommando, das heißt vi-passwd, das heißt so, und das editiert die passwd und danach gleicht es die binäre Repräsentation, bringt es wieder in Sync. Man hat immer nur einen Schritt, den man mehr machen muss. Und das nur, damit es vielleicht ein bisschen schneller ist. Also das ist einfach, so sollte es nicht sein. Da hat man lieber die Zehntelsekunde, die es langsamer ist. Und ich meine, wenn auf einem System wirklich tausende Accounts sind und da wird wirklich, die loggert sich ständig ein und aus und da macht das wirklich dann mal was aus von der Zeit, dann kann man es auf dem System ja immer noch anders machen. Aber so leidet jetzt alle BSD-Nutzer drunter. Die meisten haben es halt als Rechner daheim oder als Server, wo halt ein paar Leute drauf sind. Leidet darunter, dass es ja Binärrepräsentation von der PassWD gibt. Und jedes Mal muss man gucken, dass die angeglichen ist. Ah, okay, ich kann es für NetBSD kann ich sagen, da ist es so. NetBSD ist bei mir, da ist es so. Ich meine, dass es bei anderen auch ist, aber ich weiß nicht bei welche genau. Vielleicht hat sich's auch inzwischen wieder geändert, das weiß ich nicht.
Ja, Postfix, der
macht's auch so. Postfix, ja. Okay, zur Hebelwirkung. Leverage ist Hebelwirkung von Software. Das ist wieder ein wichtiger Punkt, und zwar, wenn wir jetzt die einzelnen kleinen Programme haben, die haben natürlich auch einen weiteren Vorteil, nämlich die können wir beliebig kombinieren. Und wenn ich eine Menge von Programmen habe, die alle orthogonal zueinander sind, im besten Fall, dann kann ich da, also orthogonal heißt, sie haben komplett verschiedene Funktionen, sie überschneidet sich nicht. Dann kann ich die, wenn ich die beliebig kombiniere, kann ich eine riesige Menge an Funktionen rausholen. Weil ich kann sie auf ganz viele Arten kombinieren. Und die Menge von möglichen Funktionen, die ich da rauskriege, ist deutlich höher, wie wenn ich irgendein monolithisches Programm habe, wo eben bestimmte Funktionen einbaut sind. Die kann ich nicht beliebig weiter dazu kombinieren. Und wenn ich ein einzelnes Programm dazu in die Toolchest, in die Menge von Programmen reinpacke, dann kann ich noch viel mehr Funktionen machen, daraus generieren, indem ich es eben anders verschachtel oder verschieden hintereinander packe. Und das ist was, ich kann mit wenig Entwicklungsaufwand, nämlich für die paar Programme, kann ich eine riesige Menge an Funktionen rauskriegen. Das ist das, was man will. Das, was eben die Hebelwirkung ist. Mit wenig Menschenaufwand viel Funktion rauszukriegen. Viel, also ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das eine, was das ermöglicht, ist der Toolchest-Approach, also der Ansatz, das Ganze als Toolchest aufzusetzen mit lauter Einzelprogramme. Und zum anderen ist das Shell. Die Shell, die muss das halt ermöglichen. Die muss ermöglichen, dass man Programme kombiniert. Und die Unix-Shell, das ist halt eben auch eine Programmiersprache. Also mit der kann man dann auch sowas realisieren, dass man die zusammenpackt und dass man da eben ein bisschen mehr als nur einfacher Kleber hat. Und damit kommt man zu einer riesen Menge von Funktionen, die dadurch ermöglicht sind. Und hier nochmal, Gencast, der legt da ganz viel Wert drauf. Er sagt nämlich, programmiert einfach alles in der Shell, was möglich ist. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber er sagt eben, Shell, das ist High Level. Also mach es in der Shell und nimm C nur, wenn es sein muss. Lieber in der Shell. Shell ist eine Skriptsprache, da kann man ganz schnell irgendwas machen. Also eben einen Prototyp erstellen. Man soll alles automatisieren. Weil wenn man irgendeine Funktion zweimal verwendet, dann lohnt sich schon, die fürs erste Mal zum Automatisieren, und dann hat man schon sich Arbeit gespart. Und das geht halt, wenn das System, das man verwendet, das auch anbietet. Also wenn man eine Shell hat, die einen dazu ermutigt, schreibt doch ein Shell-Skript. Ein Shell-Skript, die sind oft nur 5 Zeilen lang oder so. Die tippt man einfach einmal geschwind rein. Und der Aufwand, das Shell-Skript zum Erstellen und es das erste Mal auszuführen, der lohnt sich schon beim zweiten Mal, wo man die gleiche Funktion braucht. So wenig Aufwand ist das unter Unix. Und das ist das Tolle, dass man eben ermutigt wird da dazu, einfach ein Shell-Skript zum Erstellen. Und das ist wieder der Punkt Prototyping. Ab wann, wo ist die Grenze zwischen einem Prototyp und einem ordentlichen Release? Der ist eben fließend. Und wenn man einfach sich ein Shell-Skript erstellt, dann hat man quasi schon ein neues Programm geschrieben mit Minimalaufwand. Und wenn man danach am 10. Mal Ausführer von dem feststellt, hey, ich verwende das wirklich oft und das sollte noch mehr können, dann kann man ja das noch ein bisschen verbessern. Wieder mit wenig Aufwand, und so entwickelt sich dann Software. Und sie entwickelt sich dann genauso für das, was man sie braucht. Also man sitzt nicht nahe und sagt, ich schreibe jetzt das Programm, das kann das und das und das alles. Weil erstens mal sitzt man sich danach und schreibt es, weil das ist ja eine Zeit, die man dafür braucht. Und zum Zweiten, vielleicht braucht man die Funktion ja gar nicht. Sondern ich schreibe einfach mal das Minimale, das ich gerade so brauche. Also ein Shell-Skript, dass mir irgendwelche Bilder in der Größe ändert, zusammenpackt und auf den FTP auflädt oder so. Das schreibt man einfach mal geschwind nach, wenn man es natürlich gewöhnt ist, wenn man sich da auskennt, in 4 Zeilen hat ein Shell-Skript draus gemacht und wenn man es das zweite Mal braucht, dann kann man einfach das Skript wieder nutzen. Und dann stellt man vielleicht irgendwann fest, hey, ich verwende das echt ständig und es wäre geschickt, wenn es die Funktion auch noch hätte, dann packt man die, macht man die einer Funktion eben auch noch dazu. Und so entwickelt sich dann Software, die genauso ist für die Bedürfnisse, die man hat. Die Voraussetzung dafür ist halt, dass die Benutzer von dem System auch Programmierer sind. Und das ist eine grundsätzliche Sache bei Unix. Bei Unix wird erwartet, dass der Benutzer vom System auch sich mit dem System beschäftigt und sich auskennt. Ein Unix-Nutzer, also heutzutage ist das ja ein bisschen anders, da gibt es ja auch grafische Oberfläche, wo man nichts wissen muss, aber wenn man es auf der Shell benutzt, wird erwartet, dass der die Shell kennt, dass er vielleicht auch von SED schon mal was gehört hat und da einfache Sachen machen kann. Und das wird erwartet. Aber dafür kriegt er dann auch ziemlich viel Nutzer raus. Man kann natürlich auch sagen, ich will nicht, dass mein Benutzer, der Benutzer von dem Betriebssystem, das alles wissen muss. Man sagt, der Benutzer soll dumm sein, aber dann darf man natürlich auch nicht erwarten, dass er so viele Möglichkeiten hat. Also Windows ist wirklich ein tolles Betriebssystem, wenn man nichts besonders will. Wenn man bloß das absolut Standardzeug verwenden will, nichts dafür lernen, aber dafür halt auch nichts kriegen, dann ist Windows toll. Und wenn man einen Admin hat, der das Netzwerk und alles mal eingerichtet hat, ja. Wenn man allerdings mehr will, dann kann man sich entscheiden. Entweder man sucht halt in Menüs und so rum, oder man lernt halt eine mächtige Sprache und schreibt das nach, was man will. Und das ist halt dann die Frage. Ich möchte mal sagen, der Aufwand, um Windows gut zum Benutzer, ist gleich groß wie Unix gut zum Benutzer. Zumindest, das kann man eigentlich so pauschal nicht sagen, aber auf einem gewissen Level kann man sagen, die Zeit, die Windows-Nutzer braucht, um sich Funktionen, um rauszufinden, wo man was findet und sich durch die Menüs zum Klicken und so, die entspricht ungefähr der Zeit, dem man sich hinsetzen muss und SED lernt.
Nein, das kannst du nur sagen, wenn du schon programmieren kannst.
Ja, okay. Es wird halt, bei Unix wird erwartet, du bist Programmierer. Und dann funktioniert es, ja. Also man kann es jetzt so einfach vergleichen, aber es sind halt zwei verschiedene Sachen, je nachdem, was man will. Und wenn man ein mächtiges Betriebssystem will und das ganz gezielt das macht, was man will, dann ist Unix sehr gut geeignet. Und dann passt die Unix-Philosophie und das alles. Wenn man allerdings den Lernaufwand nicht will oder zumindest nicht so steil haben will, dann passt das halt vielleicht nicht. Dann ist man die falsche Person für das Zeug. Ja, also es kommt auf Aufgabenstellung drauf an und ja, ich gebe offen zu, dass Unix auf jeden Fall etwa alle Sachen als richtige Werkzeug ist. Ja, es ist keine grundsätzliche Sache. Ich muss alles selber machen oder ich muss nichts selber machen. Man kann nicht alles wissen. Und,
das ist aber ein riesiger Kritikpunkt bei Unix, weil du brauchst wirklich, wenn du das Netzwerk
Ja, aber du musst nicht, du kannst zum Beispiel sagen, ich nehme halt Ubuntu, das funktioniert, aber die, die Programme, die ich darauf verwende, die ich selber verwende, interaktiv oder auf der Shell, das sind trotzdem solche Programme, die da passen. Also man muss nicht, das ist keine grundsätzliche Entscheidung zum sagen, ich nehme überhaupt gar nichts, was irgendwie fertig ist oder was irgendwie mehr als 10.000 Codezeilen hat oder so, darum geht es nicht. Ja. Ja, das stimmt. Man kann sich's raussuchen, wie weit man halt. Und halt auch in welchem Bereich. Also, ich meine, das ist aber wieder eine Sache. Wieso ist das bei Unix so? Also bei Linux und bei Mac OS 10, wieso ist das da so? Weil halt Unix die Möglichkeit bietet. Die hast du halt unter Windows gar nicht ein System, eine Distribution zum Erstellen, die so ist und eine, die so ist und man sucht sich dann die raus, die die Teile mir überlässt, die ich machen will und die andere automatisch übernimmt. User Interfaces. Da darf ich jetzt nichts sagen. man soll gefangennehmende User Interfaces vermeiden. Und gefangennehmend heißt, es wird erwartet, dass ein Mensch das User Interface bedient. Und das klassische User Interface unter Unix ist Kommandozeile. Das heißt, ich starte ein Programm mit irgendwelchen Kommandozeiler-Argumente und das ist komplette User Interface. Und dann kommen Daten rein, kommen Daten raus. Damit kann ich wunderbar automatisieren, weil nirgends wird erwartet, dass ein Mensch da dran sitzt. Ich kann Pipelines bauen, brauche keinen Mensch dazu. Und ich kann es in Shell-Skripte verpacken und brauche auch keinen Mensch dazu. Der Computer kann alles selbstständig machen, nachdem es einmal gestartet ist. Eine Stufe höher wäre dann zum Beispiel Ad oder MailX. Da tritt man schon in das Programm ein, in ein Menü, das von dem Programm gestellt wird. Aber das kann man auch noch recht einfach automatisieren, indem man einfach Text reinpipet. Nochmal eine Stufe höher wäre dann Curses. Also wenn man Mut bedient, das ist schon immer so einfach, das zum Automatisieren. Also wie baue ich Mut in ein Shell-Skript ein? Okay, Mut kann auch Kommandozeilenargumente und Mails verschicken, aber ich will mir zum Beispiel auflisten lassen, wie viele Mails gibt es in der Mailbox? Oder liste mir das Datum von allen Mails von der Person in der Mailbox auf. Mach das mal mit Mut. Ja, okay, es gibt Expect, das ist dann, weil man es mit Mut direkt nicht kann, wegen dem baut man sich da sowas außenrum. Wenn man NMH oder MH verwendet, dann gibt es ein Kommando, das heißt Scan, das listet Mails auf. Und davor nehme ich Kommando Mark, das selektiert alle Mails, die irgendeinem Kriterium entsprechen. Und dann habe ich eben Mark und markiere alle, die von dem Absender sind. Und dann lasse ich Scan drüber laufen und zeige mir alle Markierte an. Und danach pipe ich es durch SED und oder durch CUT und schneide mir das Datum raus. Sowas ist mit Software, die der Unix-Philosophie entspricht, ist das problemlos möglich. Das geht mit MUT halt nur interaktiv, wenn der Mensch da sitzt. Und wenn man jetzt wirklich grafische Programme verwendet, da wird es halt nochmal schwieriger. Da gibt es auch wieder irgendwelche Möglichkeiten, wie man das doch automatisieren kann, aber es wird halt immer noch komplizierter, das zum Automatisieren. Bloat. Weil grafische Programme schlecht oder allgemein monolithische Programme schlecht mit anderer Software in Verbindung zu bringen sind, deshalb bauen sie eben die Funktionen, die es ja in anderen Programmen schon gibt, die aber nicht angesprochen werden können, bauen sie halt selber ein. Das heißt, man kann mit grep kann man irgendwie Text durchsuchen, aber wenn halt mein großes Programm grep nicht so einfach verwenden kann, dann baue ich halt selber eine Suchfunktion in mein Programm ein. Und dadurch wird es größer. Und das ist das, wieso viele von den grafischen und monolithischen Programmen so groß sind, weil sie halt so schlecht externe Programme nutzen können und deshalb müssen sie alles selber einbauen. Deshalb war es größer. Ja, man muss natürlich externe Programme dann zur Verfügung haben.
Das ist kein Problem, das ist ein Feature. Wenn ein Sicherheitsproblem in deinem Web auftritt, musst du nur Web-Patchen und nicht Firefox. Du hast Frameworks und Libraries. Kannst du
ja. Ja, das ist halt wieder die Sache. Es gibt Frameworks und Libraries. Das ist wie Objektorientierung. Auf der Unix, aus Unix-Sicht hat man das Ganze halt eine Schicht tiefer. Man sagt, ich brauche keine Library, sondern ich habe halt einfach ein Programm. Ja, genau, dünne Schichten. Und das Extrem von dem ist einzelne Programme, die auf der Shell verbunden werden. So, und als letzter Punkt hier, make every program a filter. Das ist dann eben das Programme zum Verbinden. Also Gencars schreibt nicht explizit, wir möchten Programme, die miteinander verbunden werden, schreibt er nicht so explizit rein, aber das ist eben genau der Punkt. Eigentlich transformieren Programme nur Data. Von irgendeiner Form in irgendeine andere Form. Ihr müsst das im Buch mal selber nachlesen. Es ist wirklich wenig Daten, die Programme selber erzeugen. Das gibt es fast gar nicht. Alle Programme transformieren nur Daten. Die Frage ist bloß, wo kriegt sie die her?
Ja.
Ja, es ist natürlich nicht ganz so einfach, grundsätzlich. Ja, und das begünstigt halt auch wieder, oder ist auch wieder für die Tool-Chests. Die ganzen Punkte von der Unix-Philosophie muss man als Einheit sehen. Man kann nicht sagen, irgendwie das ist toll und das ist jetzt nicht toll, das gefällt mir nicht, sondern das funktioniert nur, wenn man irgendwie alles nimmt. Und ihr habt auch jetzt gemerkt, dass oft so Dinge, so Ansätze, so Grundlagen irgendwie zusammenspielen. Und das eine beeinflusst wieder das andere und so. Das gehört einfach zusammen. Und wegen dem kann man nicht sagen, ja, der eine und der andere Punkt, sondern das ist halt alles eins. Okay. Würde ich da vielleicht mal ein bisschen abkürzen müssen. Also ich schätze 20 Minuten ungefähr noch. Das heißt, mir war da nicht ganz pünktlich fertig. Das ist ein Beispiel, das hier im Forum auftreten ist. Und das zeigt ziemlich schön der Unterschied zwischen so einem Ansatz nach der Unix-Philosophie und einem anderen Ansatz. Das Problem, das auftritt, gefragt war, Find gibt immer einen Pfad unter Dateiname aus, also der komplette Pfad von Dateien, die gefunden worden sind. Das heißt, irgendwie vorne Ordner und hinter ein Dateiname. Und das sollte umformatiert werden. Das heißt, rauskommt. Kommt sowas, hier irgendwelche Ordner und hinter eine Datei. Und was man wollte, ist die Datei vorne über A und dann hier leer und dann hier hinter foobar. So sollte die Ausgabe sein. Und der einfache Ansatz ist, man nimmt minus printf von find und das hat da Prozent groß P ist der Pfadanteil und Prozent H ist die Datei. Das ist der einfache Ansatz. Minus printf ist GNU-Feature. Das gibt es in Find sonst nicht. Der richtige Ansatz ist aber, man pipet die Ausgabe von Find durch SED und baut es da um. Da wird man jetzt sagen, ja, das mit SED, das ist ja furchtbar kompliziert und ich muss SED lernen und ich muss wissen, wie Regular Expressions funktioniert. Aber man merkt dann, wo der einfache Ansatz aufhört, ist nämlich, wenn ich jetzt halt noch mehr will. Also ich will zum Beispiel jedes Fu noch ersetzt durch was anderes. Das geht dann halt mit dem Printf nicht mehr. Und mit SED geht es aber genauso. Ja, jetzt könnte man sagen, ja gut, das Print-F, das ist für die einfache Sache, ist das ja gut. Also wenn ich jetzt zusätzlich noch was will, dann kann ich ja immer eine SED verwenden. Aber die Frage ist, was soll Print-F jetzt können? Soll es der Pfad ausgeben können und die Datei oder nochmal was anderes? Welches Feature füge ich zu dem Print-F noch dazu? Und welche weitere Optionen kriegt Feind sonst noch? Vielleicht will ich ja noch was anderes außer Print-F. Und das ist der Punkt, wo dann der Bloat anfängt. Also ich packe einfach immer nochmal was dazu und nochmal was dazu. Und wenn ich das Ganze aus dem Feind rauslasse und das halt sage, ja dafür gibt es SED, dann bleibt das Feind klein. Es bleibt klein, man kann es einfacher verstanden, man kann es einfacher maintainen, man kann es einfacher ändern. Und SED bietet die Funktionalität ja schon, die ich brauche. Und dann braucht es nicht Feind auch noch. Weil wenn ich jetzt nochmal ein anderes Programm habe, das will vielleicht auch sowas machen, dann muss es auch nochmal so eine Funktionalität implementieren. Alles das spare ich mir, indem ich sage, es gibt ein extra Programm, das kann das. Und das verwende ich immer dann, wenn ich eben Text umformatieren will. Ja, es setzt natürlich voraus, dass man die Tools kennt. Das ist Grundlage, ja. Die Portabilität von?
Ja, keine Ahnung. Wenn ich Linux machen will, wo anstatt halt Vorrechtswäsche
etwas anderes drin, dann muss ich eine ganze Shell-Skript hier umändern. Das ist ein Vorsitz, aber das ist ja. Ja. Ein anderes Beispiel: grep-r durchsucht einen ganzen Dateibaum, einen Verzeichnisbaum, in alle Dateien sucht es das Muster. Wer verwendet das ab und zu? Ja, ich leider auch. Genau, es gibt Feind. Und ich kann nämlich über Feind verwenden, das listet mir alle Dateien auf und dann mache ich minus exec und dann grep. Da ist jetzt halt genau der Punkt, was ist wie kompliziert. Hier sind es zwei Zeichen, die mehr einfügen, nämlich minus r und das andere Mal muss ich Feind und dann das minus exec und dann grep und dann muss ich die geschweifte Klammer noch und in der Bash muss ich ja auch noch quote und so. Das ist aber jetzt genau der Punkt. Wo fängt es an? Was ist eine komfortabel und was halt nicht?
Und
ja, also das ist eben eine Performance-Sache jetzt. Ja. Das ist jetzt, die Performance, das ist immer so eine Sache. Also eigentlich, wenn man es mal ganz strikt rein theoretisch betrachtet, sollte man gar nicht auf Performance optimieren. Und Gamecast sagt da auch ganz, ganz hart, die Computer, die es nächstes Jahr gibt, die sind sowieso so schnell, dass du die Performance-Hacks nicht mehr brauchst. Aber ja, es ist halt, man kann das nicht pauschal sagen. Und wegen dem, die Unix-Philosophie sagt ja auch nicht, du darfst nie. Aber es ist halt so ein Punkt, da sollte man mal drüber nachdenken. Hier bei Pages, da wird keiner mir widersprechen, dass das geschickt ist, dass es more und less und pg, dass das extra Programme sind. Dass nicht ls ein eigener Pager hat und dass vielleicht mount, wenn man 40 Mount Points hat, bräuchte vielleicht Mount auch einen extra Pager. Und DU braucht auch nochmal einen Pager. Und da widerspricht niemand, dass es geschickt ist, dass ein Pager extra Programm ist, indem man es einfach reinpipet. Oder WC, dass nicht jedes Programm eigenes WC hat. Da widerspricht keiner, aber bei anderen Punkten schon. Also denkt einfach mal drüber nach, wo ist die Grenze? Das eine sind wir halt gewöhnt und das andere sind wir nicht gewöhnt. Das ist nicht nur das, wir kennen es und wir kennen es nicht, sondern auch, wir wissen, wie wir denken müssen. Da denkt, bei Pager, da muss man gar nicht explizit drüber nachdenken. Da weiß jeder, er das pipe ich da rein. Und ein Punkt, den mit dem Sven und der Jürgen, da waren wir bei der Lugu, haben wir das geredet. Wie ist das mit der Readline, also Bearbeitung von der Eingabezeile? Die sollte vielleicht im Terminal drin sein. oder wo auch immer. Auf jeden Fall, momentan ist es so, es gibt eine Bibliothek und die linkt mir in jedes Programm dazu, dass eine Bearbeitung der Eingabezeile will. Also, dass ich eben Steuerung W verwenden kann, Steuerung U, falls ihr das überhaupt kennt, oder Pfeil zurück oder sowas. Das sollte eigentlich nicht jedes Programm brauchen, weil dann brauchst du im FTP-Client hast es und dann hast du im VI und dann hast du da noch und da noch. Eigentlich sollte das einmal da sein für alle Programme. Steuerung U löscht ganze Zeile. Also zurück vom Cursor zurück. Und Steuerung W das letzte Wort, Steuerung H das letzte Buchstabe. Ja, das ist halt alle Programme, die Readline gelinkt hat. Also in der Bash geht es zum Beispiel im Emacs-Modus. Genau. Und vielleicht sollte das auch allgemein sein, dass man überall den Bearbeitungsmodus von Emacs auf VI umstellen kann. Das kann halt Bash und das kann Corn Shell und das kann Z-Shell und so. Aber kann das mein FTP-Client? Kann er das auch? Das ist halt die Frage. Eigentlich sollte das unabhängig davon sein. Dazu sage ich gar nicht viel. Ich bin letzter Herbst bin ich umgestiegen von Mutt auf NMH und bin sehr zufrieden. Also ich will nicht mehr weg. Es ist ganz arg anders wie alles andere, weil alle anderen Mail-Clients sind halt monolithisch. Zumindest kenne ich keinen, der sonst noch so aufgebaut ist. Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn man sich für die Unix-Philosophie begeistern kann. Usable, da habe ich letzten Sommer einen Lightning Talk in Stuttgart gehalten. Das ist ein Webbrowser, der mal so aufgebaut ist, der Unix-Philosophie folgend. Das heißt, der hat keinen eigenen Download-Manager, sondern der verwendet halt WGET. Und dass der Probleme hat, liegt halt daran, dass das Web kaputt ist. So, ein paar letzte Gedanken. Die Unix-Philosophie ist zumindest für mich mehr als eine rein technische Sache, sondern es ist einfach auch eine Lebenseinstellung, möchte ich sagen. Das ist für euch vielleicht anders. Für mich ist es so, dass ich brauche nicht jedes Feature, sondern ich brauche gute Features. Und was nicht gut ist, das will ich eigentlich auch nicht. Am wichtigsten ist es, Komplexität zum Verhindern. Das ist alles, was da von dem Original Unix ist und die Jungs, die das geschrieben haben. Es geht immer darum, Komplexität zum Vermeiden. Weil Komplexität, das ist das größte Problem, das wir Programmierer haben. Hier, Fred Brooks schreibt in dem Buch, Komplexität, das müssen wir Programmierer meistern. Wir müssen da sitzen und verstanden, wie die Software funktionieren soll und wir müssen es implementieren. Komplexität, das führt zu Bugs. Und das ist das Einzige, das uns niemand abnehmen kann. Komplexität, die muss man bezwingen. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass man Komplexität möglichst niedrig hält. Und Unix-Philosophie ist eben ein Ansatz, um Komplexität niedrig zu halten. Es sollte um gute Ansätze, gute Lösungen gehen. Wir können heutzutage quasi jedes Problem irgendwie lösen. Aber das ist jetzt Ziel. Ich will nicht irgendeine Software, ich will nicht 100 Webbrowser, sondern ich will zumindest einer, der gut ist. Es geht um gute Software. Mir geht es um gute Software und nicht um irgendeine Software, weil Software gibt so viel. Aber wir brauchen nicht noch mehr. Es gibt doch schon alles. Wir brauchen gute Sachen. Ja, und Unix-Philosophie, es ist halt, man kann jetzt sagen, ja, jetzt schreibe ich halt auch kleine Programme oder so und den Rest, ja, das gucke ich mir dann nächstes Jahr an. Sondern das ist eine Lebenseinstellung. Und wenn, dann richtig. Ja, dann danke ich euch für den Vortrag, dass ihr zugehört habt. Noch kurz meine Literatur. Das Buch von Genghaus natürlich. das lohnt sich wirklich. Ihr hättet glaubt, dass es so gut ist. Also ihr habt gewusst, dass es das gibt und irgendwie seit 2 Jahren und dann immer denkt, ah, das kostet 15 Euro gebraucht und soll ich oder soll ich nicht. Aber das, ich hätte es mir früher kaufen sollen. Dann Unix Programming Environment, sowieso. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das kostet, schätze mal eher 20 Euro gebraucht. The Mythical Man Month, das ist 95 neu, in der Jubiläumsausgabe neu rausgekommen. Da ist auch das No Silver Bullet, das ist, hat Brooks später nochmal geschrieben. Das ist in der meisten Ausgabe dann mit dabei drin. Und in der Jubiläumsausgabe hier sind auch eine ganze Menge Kommentare von ihm. 95 hat er kommentiert, was er in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren, wenn das rausgekommen ist, geschrieben hat. Also das ist ganz interessant, so ein bisschen im Wandel der Zeit. The Practice of Programming von Kernighan und Pike. Das ist jetzt mit dem Fokus darauf, wie sieht mein Code tatsächlich aus? Also ganz, ganz nah am Code selber. Da geht es eigentlich bloß darum, wie schreibe ich klarer Code, damit die Bugs verhindere. Ganz konkret an der Programmiersprache. So ein paar Sachen. Ja, es sind immer C, C++ und Java zum größten Teil. Also wechsle da durch und vielleicht sage ich da mal so ein paar Sachen. Interfaces, Debugging, Testing, Performance, Portability, Notation, Algorithms, Data Structure, Style. Also die einfach so ein Rundumschlag. Wie sollte der Code dann tatsächlich aussehen? Und das Paper, das gibt es da bei der URL. Das, also wenn ihr sonst nichts leset, aber das leset das bitte. Sind 7 Seiten. Leset das bitte. Ja, ich habe Hyaloom Tools verwendet. Diesmal nicht Ads, sondern VI. Ich habe es mit Terov, habe die Folien gemacht. Und die Makros, die ich da verwendet habe, sind basiert auf den Slides-Makros von Uriel oder die er auch wieder von irgendjemand gekriegt hat. Und in ein paar Tagen gibt es dann die Folien auf der Seite und auf der Seite vom Chaos-Seminar und auf meiner Seite. Und das Paper, das wird in der nächsten Woche dann da auch verlinkt werden. Jetzt ist aber endlich endgültig vorbei und Parasco, sondern wo auch immer. Okay.